Ja, also wir wollen uns weitere Dinge ansehen zum Thema First Order Definierbarkeit. Ich erinnere nochmal dran, nicht, was hieß das? Also wir hatten das definiert für jeweils zwei Klassen von Strukturen, eine kleinere und eine größere. Und wir sagen also C sei FO definierbar in D oder kurz C Teil Menge D sei FO definierbar. Genau dann, wenn eine natürliche First-Order-Formel Phi existiert mit C besteht gerade aus denjenigen Klassen von Strukturen in D. So, das gilt A, A quer erfüllt Phi. So. Gut, und worauf wir jetzt los wollen, ist Beispiele von solchen Dingen, die eben nicht FO definierbar sind, und zwar auch nicht im Endlichen. Nicht? Wir haben ja schon ein Beispiel einer nicht FO definierbaren Eigenschaft gesehen, nämlich Erreichbarkeit in gerichteten Graphen. Die ist nicht first order definierbar über so ein einfaches Kompaktheitsargument. Das hat der Paul, glaube ich, vorgeführt. Und dieses Kompaktheitsargument, das hat man ja im über endlichen Modellen eben nicht. Und wir wollen jetzt also hier Argumente vorführen, die rein über Dinge funktionieren, die man im Endlichen auch noch hat. Und das Hauptwerkzeug, was man im Endlichen eben auch noch hat, sind diese Ehrenfurcht-Weiß-Spiele. So, und unser erstes Beispiel, also so gewissermaßen das Urmodell einer nicht über endlichen Modellen FO-definierbaren Eigenschaft, beziehungsweise eines Paares von Klassen, wo wir hier von vornherein auf beiden Seiten nur über endliche Dinge reden, ist das folgende. Einmal Ort. Das sind einfach endliche lineare Ordnungen. Ja, also, nicht, wir haben das ja diskutiert, nicht, eine Ordnung ist im Allgemeinen nicht unbedingt linear, also sprich zwei gegebene Elemente sind nicht unbedingt immer vergleichbar, und wenn das doch der Fall ist, dann heißt eine Ordnung linear. Und wir schränken uns hier ein auf die endlichen. Unsere Signatur dafür ist also einfach hier eine zweistellige binäre Relation, die wir kleiner gleich nennen und wie üblich infix schreiben. Ja, wie sehen die Dinger aus? Naja, die kann man leicht malen. Ja, das sind eben solche Dinger hier. Ja, die bestehen aus einer Anzahl Punkten, die also hier durch kleiner gleich geordnet sind. Und weil das eine lineare Ordnung ist, schreibe ich die, stehen die einfach alle so hintereinander. Das hatten wir neulich auch schon mal bei der Diskussion des Zettels kurz erwähnt. Ich kann mir also eigentlich im Grunde immer vorstellen, dass das die ersten so und so viele natürlichen Zahlen sind in der üblichen Ordnung. So, und Even ist jetzt eine Teilklasse von Ort, und zwar eben bestimmt einfach diejenigen deren Grundbereich gerade Kardinalität hat. Also sprich aus den ersten vier oder meinetwegen den ersten zehn natürlichen Zahlen besteht zum Beispiel. So, und wir wollen dann zeigen, wir wollen dann zeigen, diese Klasse der endlichen gradzahligen linearen Ordnungen, die ist in der Klasse der endlichen linearen Ordnungen nicht FU-definierbar. Was zunächst mal vielleicht auch so ein bisschen überraschend ist, weil das ja nach so einer harmlosen Eigenschaft klingt. Ja, also das sollte man doch irgendwie hinkriegen, dass man die Dinger irgendwie, was weiß ich, zueinander korrespondierende Gruppen sortiert, von denen man verlangt, dass sie gleich groß sind oder sowas. Aber nein. So. Und der Beweis dafür läuft über ein entscheidendes Lemma. Was jetzt genau eben diese Ehrenfeld-Fraissé-Spiele ins Spiel bringt. Haha. Und zwar besagt das, das besagt im Wesentlichen, dass ich hinreichend große endliche lineare Ordnungen nicht unterscheiden kann durch Formeln hinreichend kleinen Quantorenrangs. So, also formal, wenn ich zwei solche endlichen linearen Ordnungen habe mit im hinreichend großen Grundbereich, wobei hinreichend groß heißt, nicht größer gleich, sondern echt größer als 2 hoch n. Die Dinger also exponentiell groß sind, gewissermaßen weil nicht, das heißt hinreichend groß. Dann sind die durch First-Order-Formel bis einschließlich Quantorenrang m nicht unterscheidbar. So. Das beweisen wir dann gleich. Jetzt gucken wir erstmal, was haben wir davon? Ja, warum sind wir fertig, wenn wir das haben? Ja, dann nehmen wir uns einfach mal zwei hinreichend große Modelle her, ja. Also irgendeine Zahl, die mich gar nicht weiter interessiert, die aber größer als 2 hoch m ist. Ach nee. Wir müssen vorher eine Annahme vorwegschicken. Also wir nehmen mal an, wir hätten eine Formel Phi, die uns even, eben als freie Klasse von Ort definiert. Und als m nehmen wir den Quantorenrang von Phi. So, und jetzt nehmen wir uns zwei lineare Ordnungen her, sodass A hinreichend groß ist und B noch einen größeren ist. So, das können wir evidenterweise, ja, also wir nehmen einfach, was weiß ich, A als die natürlichen Zahlen von 0 bis 2 hoch m, nicht? Das hat dann 2 hoch m plus 1 Elemente, also mehr als 2 hoch m. Und als b nehmen wir eben die Ordnung, die gerade ein Stück länger ist. So, Nicht? Und dann erfüllt A diese Formel genau dann B, wenn B sie erfüllt. Nach dem Lemma. Nicht? Weil sie ja beide hinreichend groß, also laut Lemma bis Quantorenrang M ununterscheidbar sind, da M gerade der Quantorenrang von Phi ist, dann die Strukturen also, oder die Modelle also durch Phi nicht unterschieden. Und das ist sofort ein Widerspruch dazu, dass Phi eben Geradheit der Kardinalität der Trägermenge definiert. Denn dadurch, dass ich B gerade als um 1 größer als A gewählt habe, ist nur einer von denen gerade und der andere ungerade. Ja, kann also nicht sein. So, das heißt, das Entscheidende ist dann der Beweis dieses Lemmas. So, und der läuft natürlich per ehrenfeuchtfrei C, mit anderen Worten, nicht? Also was wir zeigen, wir wollen zeigen, die sind bis Quantorenrang M ununterscheidbar und der Satz von ehrenfeuchtfrei C sagt uns, es reicht dazu, einfach zu zeigen, dass Duplicator das M-runden ehrenfeuchtfrei C-Spiel gibt. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Gewinnstrategie für D. In dem M-runden ehrenfeuchtfreies C-Spiel zwischen A und B. Ihr kennt das ja schon, ja? Also Gewinnstrategien geben wir meistens an, indem wir eine Invariante anbieten. So, was ist unsere Invariante? So, zwei Dinge. Wir verlangen erstens, dass die aktuelle Konfiguration immer ein partieller ISO sein muss. Gut, das ist sicher schon mal eine gute Sache durchzusetzen, weil wir dann auf jeden Fall gewinnen, wenn wir das durchsetzen. Ja? Aber das alleine reicht für die Invariante nicht aus, sondern die hat einen zweiten Teil. Nicht auswendig. Das muss ich mir einmal konzentrieren. Wo hatte ich standardmäßig angefangen, diese Vektoren durchzuindizieren? Bei 0 oder bei 1? Bei 1, ne? Ja. Also, ging es immer bis n. So, also die andere Invariante ist für alle Paare von Indizes aus dem aktuellen Indexbereich in meinen beiden Wertevektoren, also sprich für alle schon ausgewählten Paare von Punkten, ja, soll 1 von 2 Dingern gelten. So, da muss ich aber jetzt eine Sache einschieben. Ich habe natürlich einen Begriff von Distanz in solchen Modellen. Ja, muss ich das formal definieren? Ja, also ich habe endliche Ordnungen und ich kann einfach zählen, in wie vielen Schritten ich von einem zum anderen komme. Ja? Also wenn ich hier irgendwie meine endlich vielen Elemente habe, dann ist also hier zum Beispiel, wenn das A2, das ist nicht A2, das ist A3 und das hier ist A3, 4, 5, 6, ja, das ist A6, dann ist also hier die Distanz von A3 und A6, die ist gerade 3, weil es mich 1, 2, 3 Schritte kostet, von da nach da zu kommen. Es ist jetzt ungünstig, dass ich die gerade so genannt habe, ich sage, das Beste ist A5 und das hier ist A1. Ja, ich muss die ja nicht in derselben Reihenfolge auswählen, wie sie hier hingehört. Und dann ist also hier die Distanz von A5 und A1, die ist gleich 3. Ne? Also diese beiden Punkte hier am Abstand 3 in diesem Modell, weil ich 3 Schritte brauche, um vom einen zum nächsten zu kommen. So, also für alle solche Dinge soll gelten, naja, zwei solche Indizes liefern mir ja ein paar von Elementen in A und ein paar von Elementen in B, weil ich links und rechts jeweils meine Konfiguration habe. So, es gibt ja nicht so richtig viel Struktur in so einer endlichen linearen Ordnung. Ja, es sind Haufen Punkte, die ich so hintereinander male. Das charakterisiert im Wesentlichen das Verhältnis von zwei so Punkten durch zueinander. Naja, ihr Abstand im Wesentlichen. Ja. Naja, nur ein bisschen, also gut, der Abstand zum Rand, nicht? Der muss noch da sein. Achso. Direkt, das kommt vom Vereinfachen. Ich hätte mich ans Skript halten sollen. Kann man das noch irgendwie umformulieren? Ja, kann man das noch. Das wird zu fummelig. Also man kann es hinformulieren, aber gut, jetzt wissen wir wieder, warum das leicht anders war. So. So. So, also die Dinger müssen daherkommen mit zwei ausgezeichneten Punkten. So, sonst schreibe ich mir hier gleich die Finger rund, weil ich diese zwei ausgezeichneten Punkte nämlich immer gesondert abhandeln muss. Ja, also es ist jetzt, man kriegt das jetzt noch durch, aber man muss dann immer haufenweise Fallunterscheidungen machen. So, das wollen wir nicht. So, also wir fangen an mit, das sind also jetzt Mengen von Strukturen, ja, mit zwei Punkten schon vorausgewählt. A ist eine endliche lineare Ordnung und die beiden ausgewählten Punkte, A1 und A2, sind gerade das Minimum und das Maximum. Ja, also das kleinste Element, das größte Element, die packe ich von vornherein damit in die Struktur. Und hier ist die Korrektur schnell. Die Dinger haben dann natürlich ein komplizierteres Format, aber ich gucke trotzdem natürlich bei der Definition von Even nur auf die Grundmenge. So, und dann muss ich das natürlich hier jeweils mitschleppen, also A1, A2, B2, so, nicht? Also sonst klappt es nicht mehr, nicht? Also es sind jeweils Strukturen und dann muss ich die hier auch mitschleppen. So. weil es hier übrigens streng genommen keinen Unterschied mehr macht, ob A und B unterscheidbar sind oder A und diese beiden ausgezeichneten Sonderpunkte und B und die entsprechenden ausgezeichneten Sonderpunkte ununterscheidbar sind, weil ich die Sonderpunkte kann ich natürlich schon FO definieren. Ja? Also ich kann definieren, was das kleinste Element einer linearen Ordnung und was das größte Element einer linearen Ordnung ist. Nicht? Also das hier macht keinen Unterschied, aber es macht für die Beschreibung dieser Strategie einfach einen Unterschied, ob ich diese beiden Punkte schon habe oder nicht. So, nicht? Also ja gut, hier müsste ich es jetzt auch streng genommen korrigieren. Ja, lasse ich jetzt mal. Also es ist völlig egal, was ich da... Ob ich die jetzt noch mit oder ohne Punkten auswähle, das Entscheidende ist, dass die Größenabschätzung nach dem Stück kommt. So, uff. Also, und natürlich haben wir dann also hier entsprechend A1, A2 und hier B1, B2 schon mit vorgegeben als die Endpunkte. So, was das mit sich bringt, deswegen stockte ich eben, ja, was kann ich von zwei so Punkten erkennen oder was ist überhaupt das Entscheidende, ja, an Struktur ist, ich habe den Abstand von so Dingern untereinander und ich habe natürlich ihren Abstand vom Rand, das macht auch einen erkennbaren Unterschied. So, nicht? Und diesen Abstand vom Rand, den habe ich jetzt immer automatisch mit dabei, weil diese beiden Punkte automatisch Teil meiner Konfiguration sind. Das ist der einzige Zweck dieses Manövers. Ich muss also nicht extra irgendwie nochmal Sonderfälle hinten schreiben, also außerdem muss ich den Rand berücksichtigen oder so, sondern die beiden Randpunkte sind jeweils ausdrücklich immer mit Teil der Konfiguration. So, das war der Teil. So, also jetzt zurück hierher zu meiner Invarianten. Wenn ich mir also zwei Punkte aus der Konfiguration, insbesondere also eben Anfangs- oder Endpunkt, mit auswähle, dann sind die entweder links und rechts im gleichen Abstand zueinander. Ja, wenn ich das vollständig durchhalten könnte, ja, dann hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Ja, denn wenn ich am Ende Punkte gewählt habe, die alle immer den gleichen Abstand zueinander haben, nicht, dann habe ich erkennbar einen Isomorphismus. Aber das wird mir im Allgemeinen nicht gelingen, weil ja die beiden Strukturen nicht wirklich isomorph sind, ja, sondern nur hinreichend ähnlich gewissermaßen. So, und das heißt, ich lasse mir noch einen Ausweg. Und zwar... So, korrigieren wir mal. Ich habe es von anders so abgeschrieben, muss ich ja sagen, aber ich behaupte mal, wir brauchen dann Vorzeichen. Also das, wie wollen wir es schreiben? Das hier ist 3 und ich behaupte mal, wir müssen das hier als minus 3 ansetzen. Sonst habe ich den Eindruck, funktioniert das eigentlich nicht.
Also es wurden die Elemente gezählt, die dazwischen sind. Das das in diesem Fall wären quasi keine Elemente, die größer A1, aber kleiner A5 wären, also wäre es 0.
Dann wäre es 0, das wollen wir auch nicht, ja, denn dann das können wir ja nicht durchhalten. Ja? Wenn wir das als Abstand 0 ansetzen, ja, dann wäre das ja plötzlich okay, hier auf der einen Seite die hier zu haben und auf der anderen Seite zwei gleiche. Ja, das kann ja nicht hinhauen. Ne? Also ich denke schon, dass wir hier die Reihenfolge einhalten müssen, und nicht plötzlich die Reihenfolge umdrehen können, jedenfalls nicht, solange wir zu nah beieinander sind. Ja? Klar, wenn wir weit auseinander sind, haben wir kein Problem, dann merkt man das nicht gewissermaßen, wenn da die Reihenfolge nicht stimmt. Aber wenn ich zum Beispiel am Anfang hier, also wenn zum Beispiel in B jetzt hier Spoiler sowas zieht, ja? Also hier halt den ersten, da den zweiten, und ich dann plötzlich antworten würde, indem ich hier den ersten nehme und dann nach da den zweiten, ja, dann bin ich doch sofort am Arsch, gewissermaßen, indem Spoiler als nächstes dazwischen zieht. Ja, dann habe ich doch gleich meine Patientenisomorphie verletzt. Ja? Nicht? Das kann also nicht sein. Das heißt also, unser Abstand gewissermaßen ist in Wirklichkeit einfach nur die Differenz von den Dingern, wenn ich die als praktisch natürliche Zahlen ansehe. Ja? So, und zwar die Differenz mit Vorzeichen. Also dass das hier ohne Vorzeichen sein soll, das kann man nicht sein. So, wir gucken, ja, also wir analysieren ja gleich, ob er in der Lage ist, seine Strategie durchzuhalten. So, gilt das da, wie gesagt, das geht nicht immer, oder wenn es nicht geht, dann soll zumindest der Abstand groß genug sein von den Dingern, das heißt, dann soll gelten, jetzt der Betracht dieser Distanz in beiden Fällen muss größer sein als was? Als oder mindestens 2 hoch, anfangs 2 hoch m, aber dann wird es von Runde zu Runde entspannter. Ja? Und zwar ziehe ich da jeweils i von ab. Nicht? Das Ganze hier also wohlgemerkt in Runde i. So, das ist meine Gewinnstrategie. Das sollte uns an was erinnern. Ja, das ist im Prinzip so ähnlich wie damals, als wir versucht haben, ehrenfeuchtfreie C-Spiele zu gewinnen zwischen der langen Kette und dem Kreis. Ja, hinsichtlich, nicht? Also, ja, gut, hinsichtlich was ist ja eigentlich egal, also, das kommt ja nur auf die Modelle an. Nicht? Und da haben wir auch gesehen, gut, wenn der Kreis groß genug ist, dann gewinnen wir. Und dann war eben die Strategie gerade, dass man so exponentiellen Abstand hält von Punkten, die irgendwie falsch rum sind. Und diesen exponentiellen Abstand dann immer mit jeder Runde halbiert. Und genau das passiert hier auch. Das ist hier nur eben so ein bisschen leichter durchzuformalisieren. Deswegen wählt man also dieses etwas künstliche Beispiel zunächst mal von Mittel und Ort. Okay. Dann können wir hier wischen, wenn wir denn Wasser hätten. Also muss ich hier mal Wasser holen. So, also das ist unsere Invariante, ja, also entweder die Abstände stimmen rechts und links überein oder sie sind hinreichend groß. So, wir müssen uns überzeugen, dass das am Anfang gilt. Ja, es gilt. In welchem Fall sind wir am Anfang?
Wir haben nur die Ränder.
Wir haben nur die Ränder und?
Wir haben Abstand 2 hoch m mehr als 2 hoch m.
Genau, wir haben also Abstand mehr als 2 hoch m. Das heißt also, das klappt also nach Voraussetzung. Insbesondere übrigens, also zwei Dinge. Ne? Also erstens, wir sind hier im zweiten Fall. Wir sollten nicht vergessen, dass das auch noch ein partieller ISO sein muss. Jetzt habe ich das eigentliche Lemma, was wir beweisen wollen, habe ich abgewischt. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Kann sein, dass man das M, dem M eine Mindestgröße geben muss, nicht? Warte mal, das haben wir gesagt, größer als 2 hoch M. Das gilt, also das Ganze klappt nur für hinreichend großes M, ja, also ich sage mal M größer gleich 2 oder so, ja, ja, größer gleich 1 reicht wahrscheinlich. Wenn M gleich 0 ist, dann klappt es nicht, ja, also wenn M gleich 0 ist, dann ist nämlich die Mindestgröße, also die Größe, die unsere Modelle übertreffen müssen, ist dann 1, das heißt, eins dieser Modelle könnte Größe 2 haben, ja, und dann wäre hier... sofort ein Gegenbeispiel, denn hier ist kein partieller ISO. Ja? Also die hier sind in Verbindung und die da nicht. Nicht? Das heißt also, für m gleich 0 klappt es nicht, aber für m mindestens 1 klappt es. Nicht? Da haben wir also die beiden Randpunkte, die sind links nicht in Relation und rechts nicht in Relation und wir sind fertig. Ja, obwohl, nee, die Relation ist ja die Ordnung, also wir sind in links und rechts in beiden Fällen. Nee, klappt in beiden Fällen. So. Dadurch, dass die Relation in die Ordnung ist, sind sie auf beiden Seiten einfach in Relation und fertig ist. Es ist ja nicht, die Relation ist ja nicht direkt der Nachfolger, sondern die Relation ist kleiner gleich. So. Also das gilt anfangs nach Voraussetzung. So, ne? Passt also. So, dann. Wir müssen zeigen, dass wenn wir die Invariante bis Runde i durchgehalten haben, wir sie dann auch in Runde i plus 1 noch durchhalten können. Also. In Runde i plus 1 ist als erster dran Spoiler. So, der zieht ein Element auf einer der Seiten. Ohne Einschränkung zieht er auf der A-Seite. Ja, das ist ja alles völlig symmetrisch. So, also er zieht auf der A-Seite und da zieht er also Element i plus 1. So, wir müssen jetzt ein passendes b i plus 1 finden. So. Also, wie sieht denn das aus? Naja, wir haben hier irgendwie... hier A1, da A20, hier A15 oder so, ja, und der Rest irgendwo anders. So, und Spoiler zieht jetzt irgendwie so hier so rein, AI plus 1, ja. So, was sind die relevanten Punkte? Nun, die relevanten Punkte sind jetzt das nächste schon gezogene Element links davon und das am nächsten liegende schon gezogene Element rechts davon. So, das erklärt folgende Definition, ja, ich brauche ja die Nummern von den Dingern. Ja? Also hier ist die Nummer 1 und hier ist die Nummer 15. Ja? Ich bilde also hier Arg was? Arg Max von, ich erkläre die Schreibweise gleich, A, was jetzt? AK sagen wir mit AK kleiner, AI plus 1. Das ist praktisch der Index von diesem hier. Ja, also in diesem Falle wäre das 1. Ja, das, also arg max heißt, ich nehme nicht das Maximum, sondern ich nehme das Funktionsargument gewissermaßen, das ich nehmen muss, um das Maximum zu kriegen. Ja, also ich nehme den Index, den ich kriegen muss, um dasjenige ak zu kriegen, das von links am nächsten an ai plus 1 liegt. Ja, also das Größte unter denen, die noch kleiner sind und von dem Ding den Index. Das macht das argmax. Das heißt, hier wäre also das hier das J. Ja? Und entsprechend hier, das hier soll das J' werden. Und J' ist also argmin ak für ak größer.
dynamisches Eis.
So, ich nehme also den Index von dem, was einmal links am nächsten dran liegt und einmal rechts am nächsten dran liegt. So. So, jetzt müssen wir einen Haufen Fälle unterscheiden und wir machen sie nicht alle, ja, aber es sind überschaubar viele. Ja? Also. Und zwar betreffen die, ich habe ja jetzt so ein J und ein, achso, J Strich sollte das hier heißen. Ich habe jetzt so ein J und ein J Strich, die ich schon vorher hatte, für die also meine Invariante gilt. So, nur dass eben meine Invariante zwei Fälle hat. So. Also der erste Fall wäre, dass ich also jetzt mit J und J' in dem guten Fall, sagen wir mal, der Invarianten bin, ja. D, A, J, A. Ne, also der gerichtete Abstand, sagen wir mal, also die Differenz einfach, ja, zwischen AJ und AJ', dass das gleich ist. Dem auf der B-Seite. Ja? Ja, dann ist alles ganz wunderbar, wenn die nämlich gleichen gerichteten Abstand haben, also ich glaube schon, dass wir das hier brauchen, ja, also nicht, dann sieht das also gleich aus auf beiden Seiten. Ja? Dann ist das also hier, habe ich hier AJ und hier habe ich, wie rum noch, ne? AJ war der linke, ne? Genau. Und hier habe ich AJ'. Dazwischen habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Ja? Und bei B liegt das vielleicht alles ganz woanders. Ja? Also sagen wir mal, vielleicht hier weiter links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau. Und dann haben wir also hier BJ und hier BJ' und wohlgemerkt auch in der Reihenfolge, links BJ und rechts BJ'. Ja. Das sieht also genau gleich aus und hier irgendwo, ne, das hier ist mein Zug AI plus 1. Ja, cool. Dann habe ich hier ja einen entsprechenden, ja, und wähle hier BI plus 1. So. Und dann habe ich meine Invariante wieder eingehalten, ja, indem hier der Abstand stimmt, da der Abstand stimmt, ja, Moment, also, ich wähle also dasjenige BI plus 1, wo also die beiden Abstände genau, AJ, nicht? Dann wähle ich also, na, es ist sogar egal, ich muss sogar noch eine Bedingung angeben. Ne? Also es reicht mir, dass hier der linke Abstand stimmt, ja? Weil der Abstand ja gerichtet ist. Ne? Wenn der Abstand, also was weiß ich, wenn der Abstand ist 3 nach rechts hier auf der A-Seite, dann wähle ich also hier auch 3 nach rechts von meinem BJ aus. Dann folgt natürlich, ja, dass also auch die das ist also auch fürs J' hinhaut, ja, weil ich ja den Abstand, der vorher gleich war, entsprechend unterteilt habe. Und naja, da muss ich mir angucken, das reicht ja noch nicht, um zu zeigen, dass ich meine Invariante durchgedrückt habe. Ich muss das für alle schon gespielten Elemente checken, dass entweder die Abstände links und rechts gleich sind oder eben über meiner Mindestgröße. Ja, sonstige AJ Doppelstrich, ja, also J und J Strich ist ja schon vergeben, jetzt nehme ich also AJ Doppelstrich. Gut, was sind das für welche? Nun, das sind welche, die entweder noch weiter weg nach links liegen, weil ja das AJ Strich das nächste von links her war, oder noch weiter nach rechts. So, dann gibt es also zum Beispiel den Fall, dass AJ' links von dem AJ liegt, echt links. Ja? Wieder eine Fallunterscheidung. Ja? Also Fall A ist, dass der Abstand von dem AJ' zu dem AJ gleich ist den auf der anderen Seite, ja, das ist der eine Fall meiner existierenden Invariante, dann folgt, dass also der Abstand von J' zu AJ' zu AI plus 1, also von dem weiter links liegenden zu meinem neuen Mittelgesetzten, nee, neuen in die Mitte gesetzt ist B, dass das gleich ist dem für die rechte Seite. Ja, das passt also weiter. Nicht? Warum? Weil ich da zwei gleiche Abstände zusammensetze. Ne? Einmal gleicher Abstand von J' nach J und dann nochmal von J nach I plus 1. Nicht? Das ist also zweimal das gleiche, also summiert es sich insgesamt zu dem gleichen. Und jetzt kommen hier. Fall B wäre, dass also jetzt der Abstand zwischen dem AJ' und dem AJ und dann auch der von BJ' und BJ, dass die beide größer gleich 2 hoch m minus i sind. Das ist der andere Fall meiner Invarianten. Und dann gilt erst recht, dass der Abstand von dem AJ' zu AI plus 1 und auch der von BJ' zu BI plus 1, dass die auch größer gleich sogar m minus, 2 hoch m minus i sind. Ich dürfte mir jetzt sogar 2 hoch m minus i minus 1 erlauben, aber weil die Reihenfolge die ist, dass das, ich weiß noch mal hin, der Fall ist derjenige, dass also hier irgendwo mein AJ' liegt, ja, der ist ja dann erst recht, wenn das schon 2 hoch m minus i sind, dann sind das hier erst recht 2 hoch m minus i, weil das ja noch weiter ist. Ja? So. Das heißt, da haut alles brav hin. Das ist also jetzt ja eigentlich ohne ausgelassene Fälle der Fall 1, dass also für unser J und J' wir im ersten Fall unserer Invariante sind. Also der ernsthafte Fall 2 ist dann, achso, ich brauche übrigens keine Betrachtstriche in diesem Fall zu schreiben, weil ich weiß, welches Vorzeichen das hat. Das hier Strich liegt weiter rechts. Ne? So, ich weiß, dass die also Abstand mindestens 2 hoch m minus i haben. So. So, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So, und zwar, also ich habe jetzt hier, wir schauen uns nochmal an, ja, ich habe jetzt hier so einen relativ großen Abstand. So, und nun kann es sein, dass zum Beispiel Spoiler hier relativ nah an den linken Rand gezogen hat. Ja? Dann müsste ich das genauso weitermachen. Ja, dann müsste ich das also kopieren, dann ist also der Abstand, der ist genau gleich, der hier ist riesengroß und so mache ich dann weiter. Ich mache mal jetzt nur den einfachen Fall, dass also Spoiler hier großzügig in die Mitte gesetzt hat, sodass er von beiden Rändern weg ist, also weit weg ist. Ja? Dann also haben wir hier Fall 2 was? 2a wieder meinetwegen. Ja, ist also das sowohl der Abstand von aj nach ai plus 1 als auch der zweite von ai plus 1 nach aj Strich, dass die beide größer gleich 2 auf n minus i minus 1 sind. Ja, dann wähle ich ein bi plus 1 mit der Abstand von so, dass der Abstand von bj nach bi plus 1 und der von bi plus 1 nach bj Strich, dass der größer gleich 2 hoch n minus i minus 1 ist. Das kann ich, weil auch bj Strich Strich und ja, jetzt habe ich den Fall schon geschrieben. Ne? Nee, achso, wo bin ich denn überhaupt? Der Fall hier. Weil auch bj und bj Strich eben so großen Abstand haben, finde ich dann so einen in der Mitte ungefähr, der hinreichend Abstand zu beiden Seiten hat, auch bei auch auf der rechten Seite. So, wenn ich das gemacht habe, ja, dann ist also erkennbar alles in Ordnung, nicht? Denn dann habe ich meinen Mindestabstand schon von denjenigen Elementen bisher gewählt, die am dichtesten dran liegen und dann erst recht von allen an. Ja, nicht? Da bin ich also jetzt für dieses neu gewählte bi plus 1 bin ich überall in, und auch fürs ai plus 1 bin ich jeweils überall in dem Fall, dass die also großen Abstand für Zwecke der aktuellen Runde, also Abstand mindestens 2 hoch m minus i minus 1 von einem anderen haben. So, naja, und dann gibt es diese gemischten Fälle, exerzieren wir jetzt nicht auch noch durch, wo ich eben an einer Seite zum Beispiel dicht dran liege und von der anderen weit weg, nicht, dann wähle ich denselben Abstand, denselben kurzen Abstand, sagen wir, von der linken Seite und habe dann großen Abstand von der rechten Seite, deswegen großen Abstand von allem, was rechts liegt und dann wieder entweder korrekten oder großen Abstand von allem, was links liegt. Ja, das klappt also brav. So, uff. Ja, aber ich bin schon der Ansicht, dass das also echt braucht, dass wir das Vorzeichen der Distanz einhalten. So. Okay, damit haben wir also jetzt diese Gewinnstrategie durch. Ja, also ich habe jetzt nicht noch gesondert erwähnt, dass ne, müssen wir drei Dinge checken. Invariante gilt anfangs, Invariante lässt sich durchhalten und Invariante gewinnt. Nicht die Invariante gewinnt ja einfach per Definition dadurch, dass ich eben die Gewinnbedingung schon als Teil der Invariante drin habe. So, sind dazu noch Fragen? Zu dem Lemma. Okay, dann kommt jetzt noch ein letzter Schritt, wo wir ja mal was Richtiges machen gewissermaßen. Ja, also dieses hier, gut, da haben wir jetzt also so eine haben wir jetzt so eine nicht definierbare Eigenschaft, aber die ist natürlich schon irgendwie eher künstlich. Ja, also ich werde normalerweise, gut, okay, Grad halt von Anzahlen mag was Interessantes sein, ja. Aber da ist also das mit der Erreichbarkeit, was wir schon mal uns angeguckt hatten, das ist also ein interessanteres Beispiel. Und wir werden jetzt also praktisch dasselbe Modell verfolgen, wie man in der Berechenbarkeitstheorie, der Komplexitätstheorie verfolgt. Was mache ich in der Berechenbarkeitstheorie zum Beispiel? Also, ich möchte zeigen, dass bestimmte Dinge nicht berechenbar sind. So, da gibt es ein Urmodell eines nicht berechenbaren Problems. Welches ist das? Das einzige Problem von das?
PCB?
Nee, das ist nicht das Urmodell. Das Urmodell ist noch anders. Also das eine Problem, von dem man direkt zeigt, dass es unentscheidbar ist. Das Halteproblem, ja. Für das Halteproblem kann man einen kurzen, knappen Beweis hinschreiben dafür, dass es unentscheidbar ist, ohne irgendwie andere unentscheidbare Probleme kennen zu müssen. So, und alles andere, inklusive PCP, ja, wenn man zeigen will, dass es unentscheidbar ist, zeigt man das per Reduktion vom Halteproblem. Ja, Reduktion des Halteproblems auf mein Zielproblem zeigt mir, mein Zielproblem ist unentscheidbar. Genauso NP-Vollständigkeit. Ja, es gibt ein einziges Problem, von dem man einmal nativ zeigt, dass das NP-vollständig ist. Das ist das Satzproblem. Ja, also das ist der Satz von Cook. Also der Cook hat damals direkt sich hingesetzt und 1:1 durchgeXt. Jawohl, ja, wenn ich eine in Polynomialzeit laufende Turing-Maschine habe, dann kann ich das also kodieren ins Satzproblem. Und damit ist das, also in Polynomialzeit laufende nicht-deterministische Turing-Maschine, und damit ist das SAT-Problem NP-vollständig. Ich kann also direkt gezeigt, dass jedes NP-Problem reduzierbar ist auf SAT-Problem. Das macht man einmal und dann nie wieder. Ja? Also für alle anderen NP-vollständigen Probleme, die man kennt, die hat man also identifiziert per Reduktion von SAT. So, und gut, ich will jetzt nicht sagen, dass also dieses Even versus Odd also jetzt dieselbe Rolle spielt im Bereich der Nicht-FO-Definierbarkeit, aber man kann das Spiel gut spielen. Ja? Man kann sagen, okay, ich habe jetzt ein nicht-First-Order-definierbares Problem. Man sieht das mit den ehrenfeuchtfreien C-Spielen. Das klappt irgendwie bei so sehr einfachen Strukturen, über die man viel Überblick hat. Ja? Also so eine endliche lineare Ordnung, wie ich eingangs betont habe, ist eine wirklich sehr simple Struktur. Ja? Und da kann man also direkt zeigen, dass man das ehrenfeuchtfreie C-Spiel gewinnt. Und das möchte man nicht dauernd machen. Und deswegen gibt es also wieder so ein Reduktionsprinzip. Im Groben heißt das, als Prinzip etwas unterdefinierter als die normalen Reduktionsprinzipien aus der Berechenbarkeit und Komplexitätstheorie. Das läuft in etwa so. Wir nehmen also an, wir hätten also eine bekanntermaßen nicht FO-definierbare Eigenschaft, wie zum Beispiel even. Ja? Ich habe eine weitere Eigenschaft C' in irgendeiner Oberklasse D'. Von der ich zeigen will, dass das nicht FO-definierbar ist. Dazu nehme ich mal an, ich hätte eine Formel, die das definiert. So, und aus diesem Phi-Strich stelle ich mir vor, könnte ich konstruieren ein Phi-Strich, das dann C in D definiert. Das ist dann natürlich ein Widerspruch, weil ich schon weiß, dass C in D nicht definierbar ist. Und daraus schließe ich, dass also C' in D' eben nicht FO-definierbar war, wenn ich aus dieser Existenz von dem Phi einen Widerspruch hergeleitet habe. So, das ist natürlich ein völlig primitives Prinzip, das also den Namen Prinzip schon fast nicht verdient. Ja? Also Gut, man kann jetzt genauer sagen und eine Theorie aufziehen, wie man jetzt dieses Phi-Strich aus dem Phi so definieren kann. Es muss ja hier nichts, es muss ja nichts irgendwie berechenbar sein oder sowas. Ja, also ich kann sagen, kann also aus was weiß ich was für mich konstruktiven Prinzipien dieses Phi-Strich vom Himmel fallen lassen. De facto wird das so sein, dass man also hier eine Signatur hier hat und eine Signatur da. Ja? Und dann die Signatursymbole, die man hier hat, hier durch Formeln ersetzt. Und das wird auch gleich passieren. Ja, und da muss man halt das so aufeinander abstimmen, dass also wirklich dann die entsprechende Äquivalenz dann zustande kommt. So, das ist also so sehr ungefähr dieses Prinzip. Ja, wie gesagt, so verdient es also den Namen Prinzip noch gar nicht. Man kann es stärker formalisieren, aber das wollen wir jetzt nicht auf die Spitze treiben. Also damit jetzt Erreichbarkeit. Ja, also wir zeigen jetzt tatsächlich, dass also unser größer weißer Wahl Erreichbarkeit ist, der auch über endlichen Modellen nicht FU definierbar ist. Schreibt man in Klammern dazu, mit anderen Worten, man kann es setzen oder weglassen. Endlichen gerichtete Graphen heißt also Graphen, wo also die Kanten Pfeile sind, ja, von einem Knoten zum anderen, aber nicht unbedingt zurückgehen. Mit anderen Worten, ich habe also so eine Signatur, die besteht aus einem einzigen zweistelligen Symbol und ich verlange da nichts weiter von. Ja, also kann irgendwie definiert sein, also irgendwie interpretiert sein. Das ist genau das, was eben einen gerichteten Graphen charakterisiert. Nicht? Also ich kann eben zwischen zwei Punkten einen gerichteten Pfeil in eine Richtung haben oder eben nicht. So, das ist ein gerichteter Graph. Ne? Also hier haben wir einen gerichteten Graphen mit drei Knoten. Ja? Da gibt es also hier einen Pfeil hin, hier zufällig dann doch zurück. Hier gibt es einen im Kreis und hier gibt es einen nur einer Richtung. Hm? So, das ist ein gerichteter Graph. So, naja, was ist so ein Modell davon? Ja, ein Modell ist, besteht aus so einer Grundmenge A und eben der Interpretation dieses binären Prädikats als eine Teilmenge von A kreuz A und wir schreiben das kurz in der Form A, R. Ne? Also, wie wir es erwarten, also eine Grundmenge und eine binäre Relation. So, und wir sagen, wenn ich eine Struktur nehme, wo ich einen einzelnen Punkt auszeichne, in so einem Graphen, das sei erreichbar, genau dann, wenn für alle weiteren Punkte in dem Graphen gilt, dass A2 erreichbar von A1 ist. Also mit anderen Worten, ich habe hier Strukturen, die bestehen aus einem gerichteten Graphen und einem einzigen Punkt und ich sage, diese Struktur sei erreichbar schlechthin, wenn jeder Punkt in meinem Graphen erreichbar ist von dem einen ausgezeichneten, den ich hier am Anfang mitgebe. So, und die Idee ist jetzt die folgende. Zu so einer Struktur in Ort, ich brauche die, also ich mache mal hier Punkt, Punkt, Punkt für die beiden Elemente, die ich auszeichnen muss, weil ich die ja eindeutig aus der Struktur identifizieren kann. Zu so einer endlichen linearen Ordnung baue ich einen gerichteten Graphen A,R mit Achso, ich muss ihm doch einen Namen geben. A1, A2. So, mit AR, A1 ist erreichbar, genau dann, wenn eben A in even ist, wenn also A gerade viele Elemente hat. So, das mache ich erstmal semantisch. So, ich zeige, wie das geht, und zwar nur verbinden. So, hier haben wir, also ich konstruiere so, dass es erreichbar ist, genau dann, wenn das Ding nicht gerade viele, also wenn es ungerade viele Elemente hat. So, hier haben wir einen mit ungerade vielen Elementen. Und hier machen wir mal einen mit gerade vielen Elementen, nämlich einmal links 5, einmal rechts 6. Ja? So, und was mache ich? Ich habe es schon mal angedeutet, nicht, weil ja das Teil der Übungsaufgabe ist. Ich mache immer einen Pfeil zum übernächsten und wenn ich am Ende rankomme, mache ich Wraparound. Ja? Also hier, Pfeil zum übernächsten, Pfeil zum übernächsten. So, der übernächste von hier aus mit Wraparound ist der da. Der übernächste von hier aus ist der da und der übernächste von hier aus wieder mit Wraparound ist der da. So, dagegen hier machen wir, der übernächste ist dieser, der übernächste ist dieser, der übernächste von hier aus mit Wraparound ist der da. Und dann mache ich also den hier noch übernächsten, übernächsten und der übernächste mit Wraparound ist der. So, was sehe ich hier links? Das Ding ist, wenn ich den hier am Anfang auszeichne, erreichbar. Oder, ist mir egal. Ja, denn, ne, ich komme hier zu dem, ich komme zu dem, komme als nächstes zu dem und dann zu dem, damit habe ich alle Punkte erreicht. Und das liegt offenbar genau daran, dass das Ding eine ungerade Anzahl hier hat, ja, weil ich dann nämlich, wenn ich dann diese mehrfach da gerade zwei Schritte mache, nicht etwa am Anfang wieder ankomme, sondern eins daneben. So, ne, und dann am Ende komme ich wieder eins daneben an, das aber dann bei plus zwei gerade heißt, ich bin wieder am Anfang. Wir gehen hier, ja. Ich mache zwei Schritte und dann bin ich mit zwei Schritten plus Wraparound gerade wieder am Anfang, erreiche also gerade zwar diese drei Punkte hier, ja, den, also ich mache die mal blau und rot, ja, das ist eine Klarheit halber. Also hier die roten erreiche ich alle, aber die blauen erreiche ich gerade nicht. Ne? Dann machen wir nochmal hier so, nicht? Da komme ich also am Anfang wieder an und die ganzen blauen, die erreiche ich gerade nicht. So, nicht? Das heißt, also hier haben wir eine Konstruktion von dem R, ja, das ist das hier, ne? Also hier sehen wir, nicht, dass das ist gerade hier so eine R-Kante. Ich habe hier also 5 R-Kanten gerade reingezeichnet. So, das definiert mir also meinen gerichteten Graphen, das R, sodass also genau diese Äquivalenz gibt. So, wenn ich das Prinzip mal habe, gut, das zeigt zunächst mal gar nichts, ja, also ich kann auch, ich habe nur gesagt, okay, ich will irgendwie einen gerichteten Graphen erzeugen, der genau dann erreichbar ist, wenn also das Ding nicht gerade ist. Naja, gut, ich kann natürlich das auch mehr angucken, weil in Abhängigkeit davon, ob das Ding gerade Anzahl hat oder nicht, kann ich irgendwie einmal den, was weiß ich, vollständigen Graphen erzeugen und einmal den, wo es gar keine Kanten gibt, dann habe ich das auch erreicht. Der Witz ist schon, dass das hier systematischer funktioniert, und zwar eben insbesondere, ich definiere also jetzt R durch eine Formel, und zwar eine Formel in dem, wo ich herkomme. Ich komme her von meinen Ordnungen, ja, und ich definiere das also natürlich durch eine zweistellige Formel, eine mit zwei freien Variablen, x und y. Und zwar natürlich über meiner Signatur mit der Ordnung. Ja, also ich definiere in Begriffen der Ordnung dieses R. So, das ist der Teil, ja, der in der Übung zu erledigen ist, dieses Phi hinzuschreiben. Vielleicht möchte ich es wohl
weitere Zwecke der Diskussion hier ziehen als Phi, wenn er.
Ja, ich möchte es Psi nennen. So. Ja. Psi. So, also das ist Teil der Übung, nicht, dass man dieses Psi hinschreibt. So, und dann nehmen wir eben an, Phi würde Erreichbarkeit, Phi definiere Erreichbarkeit. So, was mache ich? Ich negiere das. Und ersetze, grob gesprochen, R durch Psi. Gut, muss man sich klar machen, was das heißt. Also R kommt vor, immer nur angewendet auf irgendwelche Variablen. Nicht? Was anderes gibt es ja nicht. Also es gibt ja keine Funktionssymbole. Also kommt R vor in Form von Anwendungen auf Variablen. Und durch Psi ersetzen heißt dann, ich nehme mir diese Formel Psi und benenne die Variablen darin passend um, dass das auf die Argumente von dem R passt. So, und dann gilt, ne, wenn ich das mache, also das gibt mir also meine Formel Phi Strich, und dann gilt also meine ursprüngliche Struktur, also der Graph, das heißt nicht die ursprüngliche, also die die ursprüngliche Struktur, also die Ordnung mit einem Element erfüllt jetzt Phi Strich. Naja, ich kann das zweite Element dazu schreiben, ich brauche es nur nicht. Ja, also das A1 wird fürs x eingesetzt, das A2 wird weggeworfen. Genau dann, wenn eben der Graph, den ich gebaut habe, wenn der nicht erreichbar ist, nicht? Denn so habe ich das gerade gebaut, dass also Phi ja Erreichbarkeit definiert, und es wird jetzt ja gerade eben in dem Phi-Strich wird ja gerade das R kodiert. Und wir haben uns klar gemacht, das hier ist einfach per Konstruktion genau dann der Fall, wenn A, A1, A2 in even ist. Und damit haben wir einen Widerspruch, nicht? Denn dann haben wir hier mit dem Phi Strich eine Formel, die uns even definiert. So. Jo, nicht? Und das zeigt also, dass Erreichbarkeit eben gerade nicht First Order definierbar ist. So, und jetzt kommt also der zweite Teil der ganzen Sache. Wir wollen also uns gleich noch, wenn wir das schon haben, eine zweite Eigenschaft verschaffen, die auch schön natürlich ist und aber nicht ausdrückbar. Und zwar ist das Zusammenhang im ungerichteten Graphen. Zusammenhang, ist klar, wann ein ungerichteter Graph zusammenhängend ist? Einmal im Chor.
Jeder Knoten ist von jedem anderen erreichbar.
Jeder Knoten ist von jedem anderen erreichbar, längs ungerichteter Kanten. Ja, so, da muss ich mir natürlich überlegen, was heißt das denn, dass ich also ungerichtete Kanten habe in so einem First-Order-Modell? Und naja, das modelliere ich natürlich auch durch eine zweistellige Relation. Ja, und ich habe jetzt nur irgendwie eine Einschränkung auf meine Modelle, dass eben die Kante in der einen Richtung da ist, genau dann, wenn sie in der anderen Richtung da ist. Ja? Das kann ich First Order definieren, aber das muss ich jetzt gar nicht. Ja? Also ich sage einfach hier, ich gucke mir dieses Definierbarkeitsproblem an, wo ich schon Graphen voraussetze, ja? Wo also dann einfach per semantischer Forderung diese Relation R symmetrisch ist und in dem will ich definieren, beziehungsweise will ich zeigen, dass ich nicht definieren kann, die zusammenhängenden Graphen. So, nicht? Und das ist ein Term logischer Reduktion, und zwar logischer Reduktion von Erreichbarkeit. Ja? Und da gibt es eben diesen einsortierenden Unterschied, dass also, wenn ich über Erreichbarkeit rede, ich über gerichtete Graphen rede, wo die Kanten also Pfeile sind, sprich womöglich nur in einer Richtung da sind, und ungerichteten Graphen, wo die Kanten eben symmetrisch sind. So, nicht? Das heißt, wohlgemerkt, man muss sich klar machen, wo die Reduktion, in welcher Richtung die Reduktion läuft. Ja? Also ich will Erreichbarkeit reduzieren auf Zusammenhang. Ja? Und dadurch zeigen, dass also eben gerade Zusammenhang nicht definierbar ist, weil ich schon weiß, dass Erreichbarkeit nicht definierbar ist. So, jetzt hat das doch länger gedauert, als ich dachte. Das sind eigentlich nur zwei Seiten im Skript. Das heißt, also wir machen jetzt nicht noch Restübungen, sondern wir machen jetzt noch Fragen zum laufenden Zettel. Gerade angesichts der neuen Informationen, die wir zum Teil gebraucht werden, um zu lösen. Und machen die Übung dann nächstes Mal.
Aufgabe 1. Da sieht man die leere Signatur und die Frage ist, was sind die Sigma-Modelle und wie genau ist das gemeint? Also, muss man die nicht weiter.
Nochmal, Aufgabe 1. Achso, genau, da hat man die leere, ja, jetzt wahrscheinlich. Man hat die leere Signatur, genau, und man soll sagen, was die Sigma-Modelle sind. Ja, das ist ein
einfach nur kurz.
Das kann lässt sich in einem Wort sagen.
Okay.
Also es ist jetzt nicht der Kern der Aufgabe, diese Frage zu beantworten. Man soll es sich nur kurz vorher mal klar machen. Das ist nicht der eigentliche Punkt.
Das, was in der Aufgabe 1 gefragt ist, das kann man über Kompaktheit auch argumentieren. Aufgabe stellen. Verstanden. liefern Sie außerdem ein alternatives, sehr kurzes Argument über Kompaktheit. Geben Sie.
Genau, ja. Nicht? Also über Kompaktheit geht es sehr schnell. Nicht? Also, okay. Und es ist einfach eine Übung, ja, daran, solche Argumente reinzuschreiben. Mhm. Okay. Also über Kompaktheit ist es sehr offensichtlich. Na gut, über Elfolge Klasse ist jetzt auch nicht schwierig.
Ja.